The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 16. Oktober.
Ich sag's mal etwas zugespitzt. Der Robert Habeck ist Kinderbuchautor. Okay. Ich bin Jurist. Hoffentlich auch okay. Aber uns beide verbindet eines. Wir haben von Technologie beide keine Ahnung. Wir haben davon keine Ahnung.
Dieser Satz von Friedrich Merz ist zum Symbol für die Verächtlichmachung der Grünen durch die Union hochstilisiert worden. Er kann nicht anders, urteilten die Kollegen der Taz und attestierten dem CDU-Kanzlerkandidaten eine Fixierung auf die Grünen als Hauptgegner. Nun, der Wahlkampf schickt seine Vorboten und natürlich sind die Grünen Gegner oder nennen wir sie Konkurrenten der CDU. Ja, was denn sonst?
Die Frage ist nur, ist es in einer Situation, in der Faschisten auf dem Vormarsch sind, und das ist leider so, und in der jetzt in drei Landesregierungen Sarah Wagenknecht mitredet, so klug, die Grünen zum Hauptgegner zu erklären und alles Unheil der Welt ihnen anzuheften? Mein Gefühl ist, damit wird man sich selbst eigentlich nicht ganz gerecht. Ich kann das nicht ernst nehmen, aber ich glaube, Herr Söder nimmt sich selbst auch nicht so ernst.
Das sagte Felix Banatschak, der im November für den Parteivorsitz der Bundesgrünen kandidiert, jetzt in der Sendung Beisenherz. Die Idee, dass angesichts starker Parteien am extremen Rand die Parteien der demokratischen Mitte im politischen Wettbewerb untereinander in den Weichspülgang schalten sollten, diese Idee ist falsch. Die demokratische Mitte ist keine homogene Masse, die dem Populismus von AfD und BSW gegenübersteht. Im Gegenteil. Die harte Auseinandersetzung innerhalb dieser Mitte im Wahlkampf, das Deutlichmachen von Gegensätzen zwischen SPD, CDU, Grünen und FDP, das schwächt die Ränder. Und das Zuspitzen, die Frontalattacke gehören zum Wahlkampf wie der Vers zum Gedicht. Um es mit Frank Staus, einst Kampagnenmanager für Gerhard Schröder, zu sagen, es ist Wahlkampf, ihr Sissis. Was nun den Kinderbuchautor angeht, so hat sich Friedrich Merz auf Nachfrage bei Carmen Mioska so geäußert.
Ich werde es überhaupt nicht mehr wiederholen, weil es so missverstanden worden ist, wie ich es nicht missverstanden wissen wollte. Ich habe etwas deutlich machen wollen, dass wir nämlich in der Wirtschaftspolitik beide von dem, was technologisch jetzt in den nächsten 10 Jahren kommt, nichts wissen.
Das haben wir verstanden, aber haben wir jetzt hier einen ganz kleinen Moment erhascht, indem Ihnen Ihre Sprache ein bisschen leid tut?
Nein, tut mir überhaupt nicht leid. Ich merke nur, dass sie falsch interpretiert wird.
Nun ja, dass hinter der Wortwahl Kinderbuchautor keine Intention steckte, mag man glauben oder nicht. Dass Merz diese Wortwahl in einer vorbereiteten Rede auf dem Parteitag der NRW-CDU traf, das dürfte allerdings kein Zufall, sondern Absicht gewesen sein. Denn in NRW regiert Henrik Wüst erfolgreich mit den Grünen und tut genau das, was Markus Söder für den Bund verhindern will. Und zwischen diesen beiden Polen muss sich Friedrich Merz in den kommenden Monaten als Kanzlerkandidat bewegen. Sozusagen die Unionsquadratur des Wüst-Söder-Kreises vollbringen. Und das ist die eigentliche Symbolik des Kinderbuchautorsatzes. Den Grün-Schwarz-Koalitionären in der eigenen Partei deutlich zu machen, dass im heraufziehenden Wahlkampf die Grünen hart angegangen werden und zugleich dem Söder-Lager zu verstehen zu geben, dass das nicht bedeutet, eine Koalition mit den Grünen auszuschließen. In der jüngsten Parteivorstandssitzung, so berichten es meine Kollegen im Hauptstadtbriefing, hat Friedrich Merz sich deutlich gegen eine Festlegung ausgesprochen, mit wem man zusammenarbeite oder nicht. Denn dann könnte man der SPD, so Merz, nach der Wahl direkt ein weißes Papier geben, auf dem sie ihre Forderung aufschreiben kann. Das weiß auch Markus Söder, doch noch suhlt er sich in seinem Bavarian Way of Ministerpräsidenten Life, das eine ampelfreie Zone ist. Denn Bayern ist das einzige Bundesland, in dem weder SPD, Grüne noch FDP mitregieren. Da lässt es sich leicht ausschließen. Wäre Friedrich Merz kein Jurist, sondern ein Kinderbuchautor, könnte er es für Söder so formulieren. Und wenn die Koalitionsoptionen nicht gestorben sind, dann lebt eine erfolgreiche CDU-Kanzlerkandidatur noch heute. unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit dem FDP-Politiker Johannes Vogel über das Rentenpaket 2 und über die Leidenschaft, mit der er das Thema vorantreibt.
Ich bin Rentenüberzeugungstäter.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über die neuen Zahlen der Großbanken in den USA. Außerdem hören wir von geradezu außerirdisch klingenden Fröschen und wir begeben uns in die wilde Welt der Cocktailnamensgebung.
Mit dem Rentenpaket 2 beginnen wir jetzt, die internationalen Kapitalmärkte für unsere Altersversorgung arbeiten zu lassen. Es ist wirklich eine Zäsur in der deutschen Rentenpolitik, dass wir im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung nun auch in Wertpapieren anlegen werden.
Für die einen liegt sie noch in weit entfernter Zukunft, anderen steht sie kurz bevor, die Rente. Ein Thema, das sich durch jeden Wahlkampf zieht und niemals ausdiskutiert ist.
Mitschreiben, die Rente ist sicher.
Fakt ist, dieser berühmte Satz des ehemaligen Arbeitsministers Norbert Blüm stimmte damals genauso wenig wie heute. Geht es nach dem Ampelkabinett, dann soll zumindest das Rentenniveau sicher sein. So sieht das Rentenpaket 2 eine Festschreibung des Rentenniveaus auf 48% bis 2040 vor. Das bedeutet aber auch, dass die Beiträge deutlich steigen werden. Von heute 18,6% auf 22,3% im Jahr 2035. Eine Rentenpolitik, die zu Lasten der Jungen und der arbeitenden Mitte gehe, die will Johannes Vogel, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, nicht mittragen. Er fordert Mut zu neuem Denken, eine Begrenzung der Rentenbeiträge und den Einstieg in eine Aktienrente, die über das bisher geplante Generationenkapital hinausgeht. Allerdings, FDP-Parteichef Christian Lindner hält das Rentenpaket 2 für ausverhandelt und zustimmungsfähig. Mit Johannes Vogel habe ich darüber gesprochen, wie seine Position in der FDP gesehen wird und über Mut in der Rentenpolitik. Guten Morgen, Herr Vogel.
Guten Morgen.
Herr Vogel, Sie halten das Rentenpaket 2 in seiner jetzigen Form für nicht zustimmungsfähig. In drei Sätzen, Herr Vogel, warum?
Weil Stabilisierung der Rente unser aller Ziel ist, aber nicht bedeuten kann, die Beiträge für die arbeitende Mitte und für die Jüngeren einfach immer weiter zu erhöhen. Und weil es bessere Lösungen gibt, wenn wir nur genug Neues denken zulassen.
Wenn man sich die Stellungnahmen für die Expertenanhörung des Sozialausschusses im Bundestag anschaut, dann sind sie mit dieser Kritik nicht alleine. Also der Bundesrechnungshof bemängelt, durch das Rentenpaket 2 würden die Ausgaben für die Rente bis zum Jahr 2045 zusätzlich um mehr als 500 Milliarden Euro steigen und der Beitragssatz, der würde sich auch deutlich erhöhen. Da sagen die Arbeitgeberverbände, das verteure wiederum den Faktor Arbeit und beeinträchtige die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Unternehmen. Herr Vogel, warum hat dann Ihr Parteivorsitzender dem Rentenpaket zugestimmt, es sogar als Paradigmenwechsel gelobt?
Ja, das Rentenpaket hat ja zwei Teile. Und der Teil des Bundesfinanzministers ist ja wahrlich nicht das Problem, sondern mit dem Generationenkapital wird wirklich insofern eine historische Weichenstellung vorgenommen, weil wir erstmals, auch nach dem jetzt vorliegenden Vorschlag, die Chancen von langfristigen Anlagen in Aktien für die gesetzliche Rente nutzen würden. Und das halte ich für absolut zwingend.
Aber nicht für ausreichend.
Genau, nicht für ausreichend. Die Gesamtbalance des Pakets, die stimmt eben nicht. Das meinte ich mit dem neuen Denken. Ich glaube, wir diskutieren hier Fragen, die ganz wichtig sind, weil wir sind heute schon Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Und dann gesetzlich festzuschreiben, dass wir die Beiträge für die arbeitende Mitte und für die Jüngeren immer weiter steigen lassen, das kann es ja nicht sein. Wir sind heute schon über 40% Sozialversicherungsabgaben. Martin Werding hat mal ausgerechnet, mit diesem Rentenpaket und Entwicklungen bei Kranken- und Pflegeversicherung gehen wir irgendwann auf 50% zu. 50% und da kommen dann auch noch die Steuern obendrauf. Das ist unfair mit Blick auf Anstrengung und Leistungsgerechtigkeit. Und es ist, wie Sie gerade richtig gesagt haben, auch nichts, was wir uns als Standort erlauben können. Aber, und das ist ja das wichtige Aber, wenn wir ausreichend mutig den Hebel umlegen ins schwedische System, die eben noch stärker, als es jetzt hier vorgelegt ist, hier ist der Einstieg vereinbart, aber eben nur ein Einstieg, die stärker eine Säule aufbauen, wo wir die Chancen von Aktien eben auch für die Menschen, die auf die gesetzliche Rente angewiesen sind, nutzbar machen, dann können wir es schaffen, und das ist doch großartig, dass die Rente finanzierbar bleibt für alle Generationen, für Großeltern, Kinder und Enkel, und das Rentenniveau sogar wieder steigt für die Menschen. Und das Ziel finde ich so wichtig, dass es lohnt, hier um eine bessere Balance zu ringen.
Jetzt die Frage, was wollen Sie konkret, und zwar was beide Teile angeht. Fangen wir an mit dem Festschreiben des Rentenniveaus. Das ist ja jetzt bis 2040 auf 48%. Da ist die Haltelinie, die darf nicht unterschritten werden. Da wehren Sie sich gegen. Das soll geändert werden.
Ich bin nicht gegen ein stabiles Rentenniveau. Im Gegenteil. Wie ich gerade eben ausgeführt habe, macht Schweden sogar vor, wie man das dafür sorgen kann, wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen auch individuell davon profitieren, dass wir stärker noch in eine Aktienrente einsteigen, da kann das Rentenniveau sogar wieder steigen.
Aber Herr Vogel, wenn ich Sie da unterbrechen darf, genau das macht das Generationenkapital ja nicht. Das ist ja eben nicht der Einstieg in eine echte Aktienrente, wie die Schweden sie haben, wo die Beitragszahler einen Teil des Geldes nehmen können und eigenverantwortlich in Fonds investieren.
Es steigt ein in die Nutzung von Aktien in der gesetzlichen Rente. Es baut auch einen solchen Fonds auf, aber es entstehen noch keine individuellen Ansprüche. Genau. Und das ist ein Weg, wo wir doch darüber reden müssen, finde ich, ob wir deshalb nicht noch entschlossener den Weg in individuelle Ansprüche gehen können. So, das ist mein Kritikpunkt 1 oder der Verbesserungsansetzungspunkt 1. Und der zweite ist, es kann nicht sein, dass die Beiträge so stark steigen. Und es wäre übrigens auch, falls das jemand vorschlagen sollte, keine Alternative, stattdessen stärker das noch aus Steuern zu finanzieren. Denn Sie haben eben die Zahl genannt, ich will das mal übersetzen. Das wären 5 Sondervermögen für die Bundeswehr. Schon in rund 10 Jahren wären das jährlich mehr Zusatzausgaben als der ganze Etat für Bildung und Forschung heute im Bundeshaushalt. Und das zusätzlich zu heute schon fast 120 Milliarden jährlicher Steuerzuschuss in die Rente. Und in einem Land, wo wir absehbar künftig mehr für Verteidigung ausgeben müssen, mehr für Infrastruktur ausgeben wollen, in Innovation und Bildung investieren wollen. Und deshalb ist das auch keine Alternative, es statt aus Beitragsmitteln einfach aus Steuermitteln zu finanzieren.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie so etwas wie eine Beitragsobergrenze.
Ja, ich will einfach, dass die Beiträge nicht einfach immer weiter steigen. Jetzt liegt ein Vorschlag vor, der Teil, den der Arbeitsminister eingebracht hat, der sagt Stabilisierung des Rentenniveaus, das ist das Ziel. Und die Lösung ist, die Beiträge steigen so weit wie nötig. Und das überzeugt mich nicht. Ich kann und werde jetzt nicht in einem Podcast, auch wenn es so ein spannender Podcast ist wie vom Media Pioneer, Verhandlungen führen können über Details. Das wäre nicht klug. Aber das sind die beiden Leitplanken und die beiden Gedanken, die mich leiten. Die Beiträge dürfen die arbeitende Mitte und die Jüngeren nicht überfordern, die Beitragsentwicklung. Und mit ausreichend neuem Denken ist eine Lösung möglich, die sogar die gesetzliche Rente noch weiter stärkt. Und Schweden macht vor, wie das geht. Es geht also nicht nur um fachpolitische Fragen, sondern es geht mir auch um den Politikmodus. Weil wie viel mutiges neues Denken wagen wir, hat ja was auch damit zu tun, welchen Anspruch haben wir in Politik. Es geht übrigens um den Politikmodus auch noch in der zweiten Richtung. Ich glaube, Politik muss generell in Jahrzehnten denken. Und in der Sozialpolitik und ganz generell mit Blick auf unsere Wettbewerbsfähigkeit haben wir das in den 10er Jahren zu wenig gemacht. Und ich finde, das müssen wir jetzt anders machen, denn ich bin davon überzeugt, auch Demokratien wie unsere können das.
Ein Einstieg in eine Aktienrente wäre ja ein solches Denken in Jahrzehnten. Und Ihre Partei hat auf ihrem Bundesparteitag im April einen Rentenantrag beschlossen, der genau eine solche Aktienrente nach schwedischem Modell einfordert. Das heißt, die Partei haben Sie hinter sich. Wie sieht es denn in der Bundestagsfraktion aus? Wie werden Sie da unterstützt?
Also ich treffe ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das so sehen wie ich. Die Bundestagsfraktion, die entscheidet über sowas ja dann, wenn es fachlich ausverhandelt ist. Und das sind wir eben nicht. Wir haben eben keinen, finde ich, entscheidungsreifen Vorschlag vorliegen. Und die Fachpolitiker, die das für uns jetzt verhandeln, Pascal Kober, Lukas Köhler als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, die haben sich ja auch schon so geäußert wie ich. Und was jetzt stattfindet, ist doch eine Normalität. Der Gesetzgeber nimmt seine Aufgabe als Gesetzgeber ernst. Und bei einem Gesetz, was so weitreichend ist, weil es so wichtig ist und weil es so weit in die Zukunft reicht, müssen wir doch gründlich parlamentarisch verhandeln. Und das beginnt ja gerade erst. Diese Woche war die Anhörung von Sachverständigen und danach wird das auf Ebene der Fachpolitiker jetzt beraten und verhandelt. Und wir haben da eine klare Haltung zu. Ich finde auch die Anhörung, die ja, wenn man es zurückhaltend formuliert, durchaus sehr kritisch ausgefallen ist an den Stellen, wo wir auch Veränderungsbedarf sehen. Die hat uns darin ja nur bestärkt. Und diese Zeit sollten wir uns jetzt nehmen, denn ein besserer Kompromiss ist möglich, er ist aber eben auch nötig.
Wie erklären sich dann, dass Ihr Fraktionschef Christian Dürr nur von ein paar technischen Änderungen spricht, die noch vorgenommen werden müssen?
Na, technische Änderungen in der Rentenpolitik, die können ja sehr relevant sein. Hinter Rententechnik, die sich manchmal kompliziert anhört, dahinter stehen ja Milliarden und Abermilliarden. Was wir ja verstehen müssen hier ist...
Also wäre der Einstieg in eine Aktienrente letztlich eine technische Änderung nur?
Das ist eine sehr relevante Änderung, aber es ist eine technische Änderung in der Tat. So wie all die Stellschrauben, die hier in dem Rentenpaket und in der Rentenpolitik allgemein uns zur Verfügung stehen. Weil man muss, glaube ich, eins verstehen. Ich will es in einem Bild beantworten. Rente ist wie ein Tanker. Was man heute macht, das wirkt sich in 10, 15, 20 Jahren aus. Und dieses Bild des Tankers darf nicht zu der Illusion führen, der Tanker sei unsinkbar, sondern da ist ein Eisberg. Und ich will nicht, dass es zur Kollision kommt, weil uns darf die Demografieabhängigkeit des Rentensystems ja nicht einholen, wie uns zum Beispiel die Abhängigkeit von Putins Gas eingeholt hat. Heißt aber auch, dass kleine Ruderschläge, die man jetzt vornimmt, die aber relevant sind, dass die einen großen Unterschied machen können, was die Kurve dieses Tankers für die nächsten Jahre angeht. Und genau darum geht es. Das ist, was Denken in Jahrzehnten statt in Legislaturperioden meint. Und mir ist das wirklich wichtig, weil das ist doch, was, finde ich, unser Land in den letzten Jahren hat vermissen lassen und warum uns jetzt so viele absehbare Versäumnisse dann eingeholt haben. Und das will ich nicht, dass in der Rente uns das passiert. Weil wenn wir in ein paar Jahren in der Konstellation sind, dass die zum Beispiel Jüngeren noch stärker als arbeitende Mitte, wie ich es eben sagte, mit weiteren Steuern und Abgaben konfrontiert sind. Wer garantiert uns, dass nicht mehr von denen sich dann entscheiden, vielleicht unser Land zu verlassen? Und hochqualifizierte Fachkräfte, die wir ganz sicher brauchen aus dem Ausland, werden wir dann auch nicht für unser Land begeistern können. Und so gibt es sogar Verstärkungseffekte ins Negative, genauso wie es Verstärkungseffekte ins Positive gehen kann, wenn wir es nur in Anführungszeichen so machen, wie unsere Nachbarn es uns vormachen, ganz konkret hier die Schweden, die ja zeigen, dass es geht. Und deshalb will ich es auch schaffen.
Wenn ich die Leidenschaft höre, mit der Sie argumentieren, Herr Vogel, dann klingen Sie deutlich anders als Ihr Parteichef oder auch Ihr Fraktionschef. Wenn ich Sie als Rentenrebell bezeichne, wie finden Sie das?
Ich bin Rentenüberzeugungstäter. Und die SPD kann ja sich entscheiden, diesen Weg mitzugehen mit uns. Der Anlage ist ja schon da. Wir müssen es nur etwas entschlossener noch machen. Und dann würden wir es schaffen, dass wir auf der einen Seite eine Stärkung der gesetzlichen Rente haben, dass alle Generationen sich nur nicht nur auf eine stabile Rente, sondern auch finanzierbare Beiträge verlassen können. Und das Einzige, was die SPD und Teile der politischen Linken hinter sich lassen müssen, ist ihre Aversion gegen Aktien und eine noch entschlossenere Nutzung von Aktien. Und das machen uns ja selbst so sozialdemokratisch geprägte Länder wie Schweden vor, an dessen Beispiel wir uns ganz konkret orientieren. Und ich finde, das ist doch eine großartige Auflösung nach vorne, die da liegt und die wir als Gesellschaft nur mutig annehmen müssen.
Herr Vogel, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle Anleger gespannt auf die neuen Zahlen von einigen großen Banken in den USA. Mehr dazu kann unsere Frau an der Wall Street sagen. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Also Goldman Sachs konnte die Erwartungen für Gewinn und Profit übertreffen. Der Gewinn konnte um 45% gesteigert werden und der Umsatz um 7%. Vor allem beim Aktienhandel und im Investmentbanking-Bereich lief es super. Die hohen Zinsen der Notenbank zuletzt hatten es ja nicht so ideal gemacht für Investmentbanken wie Goldman Sachs. Jetzt aber, wo die Notenbank mit den Zinssenkungen angefangen hat, wird es wieder besser, weil das Geld ja dadurch billiger wird und die Unternehmen sich wieder mehr Geld leihen und Investitionen tätigen oder auch andere Firmen aufkaufen. Neben Goldman Sachs gab es auch noch die Zahlen von der Bank of America. Auch da konnten die Analystenerwartungen übertroffen werden, auch dank guter Trading-Gewinne. Anders als bei Goldman Sachs fielen die Gewinne aber um 12% wegen Kreditverlusten und erhöhten Ausgaben. Der Umsatz konnte nur um weniger als 1% gesteigert werden. Ganz ähnlich auch bei der Citigroup. Die legte auch einiges Geld beiseite für potenzielle Kreditverluste. Und auch da konnten die Erwartungen der Analysten übertroffen werden, weil es aber im Investmentbanking-Bereich und in der Vermögensverwaltung so gut läuft. Der Umsatz konnte um 1% gesteigert werden. Bei allen drei Banken ging es für die Aktien, nachdem die Zahlen rauskamen, auch erstmal nach oben. Alle schlossen dann aber doch im Minus, nachdem es gestern einen generellen Abverkauf an der Wall Street gab, durch Gewinnmitnahmen nach dem guten Montag.
Anne, und dann hat noch die US-Drogeriekette Walgreens ihre Bücher aufgemacht. Und du hast für uns reingeschaut. Anne, wie geht es dem Unternehmen?
Also Walgreens ist ja aktuell auf einem krassen Sparkurs unterwegs, um das Business noch zu retten. Was auch ganz gut aufging im letzten Quartal. Mit Umsatz und Gewinn konnten die Erwartungen der Analysten übertroffen werden. Der Umsatz stieg um 6%, unterm Strich stand aber weiterhin ein Verlust. Außerdem wurde angekündigt, dass in den nächsten 3 Jahren 1200 Läden geschlossen werden sollen. Nächstes Jahr allein 500. Damit soll weiter Geld gespart werden. Walgreens hat ja in den USA 8700 Geschäfte. Ein Viertel davon sei aber nach eigenen Angaben nicht profitabel. Die Anleger an der Wall Street finden die Sparmaßnahmen super. Die Walgreens-Aktie schloss mit einem Plus von 15%.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass in den Regenwäldern Madagaskars eine Forschungsgruppe 7 neue Froscharten entdeckt hat. Aber so klingen diese Frosch-Newcomer nicht. Statt Quaken sind ihre Laute wie ein Beam-me-up in andere Sphären. Diese hohen, schrillen Pfeiflaute klingen wie Soundeffekte direkt aus dem Star-Trek-Universum. Zum Beispiel die markanten Töne der Bootsmanns-Martenpfeife. Oder das Surren eines Tricorders. Das Forschungsteam, das die Frösche entdeckt hat, hat für die Namensgebung der neuen Arten offensichtlich im Logbuch der Enterprise geblättert. Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham und Pike. Manchmal steckt in einem Frosch eben nicht ein Prinz, sondern ein Raumschiff-Captain. Und um das herauszufinden, muss man ihn gar nicht küssen, sondern es genügt völlig ein Listen to the Science.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass es erst 2024 werden musste, bis das Mixology-Magazin endlich eine Frau zum besten Barkeeper Deutschlands gekürt hat. Gewonnen hat Maria Gorbatschowa aus der Green Door Bar in Berlin-Schöneberg. Die Bar wurde gleich mitprämiert als Bar des Jahres 2025. Sie bietet edle Kreationen wie den Black Velvet oder den Coco Coffee Martini an, aber auch Cocktails mit kreativen Namen wie den Kate Moss, einen zuckerfreien Drink, oder den Offline, der mit Scotch, Kirschlikör und grüner Walnuss den Gast ganz sicher von seinem Handy fernzuhalten weiß.
What's your drink of choice?
A Negroni.
I was going to say the same thing.
Magliato.
With
Prosecco in it.
Oh, stunning.
Yeah.
Cocktailtrends kommen und gehen. Allerdings ist auch der Name des Getränks für den Erfolg mitverantwortlich. Schauspielerin Emma Darcy aus der HBO-Serie House of the Dragon löste 2022 in einem Interview den Hype um den Negroni Spagliato aus. Das Internet ist voll von wilden Cocktailkreationen mit noch wilderen Namen. Hier die Top 3. Nummer 3. Der Pink Panty Dropper Punch, frei übersetzt mit der Fall des rosa Schlüpfers Punch. Das pfirsichfarbene Getränk sieht harmlos aus, besteht aber aus Wodka, Tequila und pinker Limonade. Nach dieser Zutatenliste erklärt sich der Name von selbst. Nummer 2, der Brain Hemorrhage Shot. Mysteriös morbide benannt nach einer Gehirnblutung, macht sich hervorragend auf jeder Halloween-Party. Der cremige Baileys-Likör formt sich in Pfirsichschnaps und Grenadinen zu einer beigen, gehirnartigen Wolke. Na dann, Prost. Und jetzt die Nummer 1, der Chuck Norris. Dieser Shot haut den geneigten Genießer in doppelter Hinsicht um. Whisky, Himbeer-Wodka und ein Schuss super scharfe Chilisauce. Und nicht nur im Glas ist Chuck Norris eine Legende. Sie wissen ja, Chuck Norris isst kein Honig, sondern er kaut Bienen. Wenn das die Maya wüsste.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
In einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 erzähle uns von dir. Wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese gehe und kleine Bienen fliegen sehe, denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya.